Ja, ich habe das schon richtig, merci vielmals, ich habe das schon richtig genossen in der Anbetung. Und wenn der Robert nicht Ja gesagt hätte, sondern Halleluja gesagt hätte, dann hätte ich gar nicht gemerkt, dass er irgendwie das, glaube ich, etwas anderes nicht will machen da bei den Mainten-Dings. Ist so schön. Es muss ja, ja, also ich genieße einfach, wenn so Lobpreis wirklich vom Herzen kommt. In Reading, wo wir ein Jahr waren, in Kalifornien, so einer Bibelschule, da hat es einmal so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, so bei jeder Schuleinheit, jeden Schultag, Lobpreis gegeben. Und ich habe deshalb Lobpreis besonders genossen, weil dann haben Studenten den Lobpreis geleitet. Und das war dann nicht so perfekt gewesen, wie eben sonst das in der Bethel Church von Reading aber der Fall ist. Das kann man ja über YouTube kann man da mal hören. Das ist wirklich totale hohe Qualität. Wenn aber die Studenten eben den Lobpreis geleitet haben, dann ist es wirklich einfach, ja, zwischendurch vielleicht mal nicht ganz so perfekt gewesen, aber es ist von Herzen gekommen. Damit sage ich aber nicht, dass es dann in den Kindern nicht von Herzen würde kommen. Aber irgendwie finde ich betont, dass es so einfach, ja, es darf einfach so frisch von der Leber weg so zu unserem Lobpreis zu Gott aufsteigen als ein Gebet. Und beten tue ich gerade jetzt auch zum Anfang. Vater im Himmel, im Namen von Jesus, sage mir dir Danke, dass wir das Wort Gottes dürfen haben, dass wir in dein Wort dürfen einsteigen. Und wir bitten dich um dein Segen, dass du ja, dein Wort aufschlüsseln tust durch den Geist Gottes. Amen. Wir haben in der vergangenen Woche Abschied genommen von Matthias. Er ist ja einfach wirklich völlig überraschend von seinem Herr und Heiland heimgeholt worden. Und ja, das ist schon etwas, was auch mit mir etwas macht. Und ich denke mit euch auch. Je nachdem, auch wie nahe man Matthias war, das war sicher verschieden gewesen. Aber wenn jemand so ja, regelmäßig in den Gottesdienst gekommen ist und er kommt jetzt einfach nicht mehr, das ist schon, ja, das macht mit einem etwas. Und das habe ich auch so ein bisschen in der Vorbereitung von diesen Gedanken, die ich auch im Rundbrief festgehalten habe. Wir haben dann mit dem E-Mail bekommen, wo der Reis verschickt hat, so als PDF. Das wird für mich ein bisschen verarbeitet und ich tue jetzt auch über das Predigen. Und wenn man so nachher, also wenn man den Rundbrief schreibt und nachher über das Predigen tut, dann tue ich natürlich für die Predigt dann nochmal ein bisschen tiefer schürfen oder Gedanken, die ich schon hatte, aber ja, nicht aufschreiben kann. Es ist ja sozusagen mein Sport, dass ich alles immer auf ein A4 Seiten Platz haben muss. Und dann muss natürlich vieles gekürzt werden. Und wenn man dann, ja, das ein bisschen mehr kann reingehen, dann nachher merkt man, dass das immer wieder überraschend ist mit der Bibel. Du kannst die Bibel lesen und kannst einfach sagen, ja, ist gut, okay, verstehe ich. Und nachher kannst du ein bisschen tiefer gehen und dann geht es einfach immer tiefer, tiefer, tiefer und nochmal tiefer. Und irgendwann muss man dann sagen, okay, gut, mehr Zeit habe ich nicht. Es sind eigentlich drei Punkte und heute Morgen werde ich zwei durchnehmen. Drei Eckpfeiler für ein sinnvolles Leben. Für die, die den Rundbrief nicht gelesen haben, immer meinen Rundbrief, tue ich das da eine Übersicht geben. Erstens, das Leben ist eine Reise. Du planst auch diese Reise am besten vom unvermeidlichen Ziel her, deinem Tod. Zweitens, du bist Gottes Geschöpf. Du darfst dich an der Schöpfung erfreuen. Drittens, das Leben ist ein Geschenk, für das du dich dereinst verantworten musst. Das sind also die drei Punkte. Und ich habe die nicht einfach so aus dem Finger rausgesogen, sondern das sind meiner Meinung nach drei Punkte, die als Zusammenfassung dient für das alttestamentliche Buch Prediger oder Kohelet, wie es bei der Bibel heisst, wo auf den Salomo zurückgeführt wird. Und ich gehe jetzt mal zuerst in den ersten Punkt. Das Leben ist eine Reise, du planst auch diese Reise am besten vom unvermeidlichen Ziel her. Und im Prediger 7,2 steht, in ein Trauerhaus gehen bringt mehr Gewinn als in ein Hochzeitshaus gehen. Denn auf jeden Menschen wartet der Tod. Und wer noch lebt, nehme sich das zu Herzen. Und dann Psalm 90,12, so lehre uns den Zählen unserer Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ich habe schon recht früh in meinem Leben das zu Herzen genommen. Einfach mehr intuitiv. Ich habe die Bibel eigentlich noch nicht gut gekannt. Aber für mich ist schon als junger Mann, schon mit 18, ist für mich klar gewesen, irgendwann stirb ich. Und was ist dann? Und das war eigentlich der Ausschlag gewesen, wieso ich überhaupt gefunden habe, ich muss mich mit dem Gott befassen. Weil wenn es einen Gott gibt, dann würde ich immer mal müssen Rechenschaft ablegen. Und so hat schon mein ganzer geistlicher Lebensweg angefangen. Eben eigentlich mit dem Gedanken, was ist, wenn ich stirb? Und ich war völlig überrascht gewesen, als ich dann schon wirklich Christ war. Ich habe zwei Bibelschulen gemacht, zwei Kurzbibelschulen. Und dazwischendurch musste ich Geld verdienen und bin da als kaufmännischer Angestellter temporär arbeiten. Und hat mich eine Frau gefragt, wieso ich denn Christ geworden sei. Und hat gesagt, ja, ich habe einfach mal mir überlegt, was ist, wenn ich stirb? Und da sagt mir eine Frau, wahrscheinlich zwischen 40 und 50, das hat sie sich noch nie überlegt. Und ich weiss, bis heute, bin ich fast der Kinnlade runter. Ich habe das nicht verstehen können. Ich habe natürlich dann nicht gesagt, was? Oder so. Ich habe es diplomatisch geblieben, aber ich habe es nicht verstehen. Ich habe gedacht, meine Güte, das ist eine Frau, die damals ja, wahrscheinlich etwa 20 Jahre älter war als ich. Und ich habe gedacht, sie hat sich noch nie überlegt, was ist, wenn man stirbt. Was kommt denn? Weil das ist ja unvermeidlich. Das werden wir alle. Nicht nur sonst sagt man Tod sicher. Das ist das Einzige, was einfach sicher ist in unserem Leben. Wir werden einmal von diesem Planeten gehen. Und was ist denn? Darum, das sind gute Gedanken, finde ich. Es ist gut, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Und jede Reise, die wir planen, planen wir vom Ziel her. Jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, habe ich meistens abgemacht, das ist irgendein Termin, und dann frage ich mich, okay, um welche Zeit muss ich von daheim weggehen, dass ich nachher auf diesen Termin am richtigen Ort zur richtigen Zeit stehe. Also, ich gehe vom Ziel her gar nicht zurück und schaue, wann muss ich mit dem Zug oder mit dem Auto abfahren. Das ist völlig normal. So tun wir unseren Alltag gestalten. Dauernd. Jeden Tag. Und jede Reise, jede Ferienreise, die wir machen, fangen wir so an. Und welche Zeit kann man dann ins Ferienhaus gehen? Aha, okay. Was bedeutet das? Wann fahren wir am besten ab? Also geht immer vom Ziel her. Das ist einfach normal. Jede Firma, die einigermaßen vernünftige Strategie macht, geht vom Ziel her. Wo wollen wir landen am Schluss? Und dann tut man vom Ziel her, geht man zurück. Das ist gar nicht so einfach. Aber also ticken wir in unserem Leben und so macht es Sinn. Und genau so macht es Sinn, dass wir unser ganzes Leben so organisieren. Dass wir uns fragen, Moment, also ich werde den Planet Erde irgendwann verlassen, das ist sicher. Wie tue ich mich jetzt organisieren? Was für Prioritäten setze ich jetzt in meinem Leben? Und da sind wir bei sehr guten Fragen. Und dann kommen wir zum Punkt 2. Du bist Gottes Geschöpf, du darfst dich an der Schöpfung erfreuen. Das kann einem ja unter Stress bringen, oder? Wenn man denkt, ah, jetzt muss ich in meinem Leben Strategie machen und jetzt, ja. Und wir alle kennen Stress. Wir sollten uns aber auch ein bisschen freuen. Schließlich sind wir Geschöpfe. Und ich weiss noch, als ich so ganz, wirklich super gestresst war in meinem Leben, wenn Prüfungen angestanden sind in der Lehre oder hatte ich einfach das Gefühl gehabt, jetzt ist es ganz schlimm. Da habe ich einmal die Vögel beneidet. Ich dachte, die Vögel, die zwitschern einfach und die geniessen ihr Leben. Und das sind auch Geschöpfe. Und als Geschöpf, wir sind auch Geschöpfe. Und als Geschöpf sagt uns der Schöpfer, hey, du darfst dein Leben auch ein bisschen geniessen. Darum soll sich der Mensch an die Freude halten, steht im Prediger 8,15. Er soll essen und trinken und sich freuen. Das ist das Beste, was er bekommen kann unter der Sonne, während des kurzen Lebens, das Gott ihm schenkt. Genieße, weiter im Prediger, genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist der Lohn für die Mühsal und Plage, die du hast unter der Sonne. Das spricht uns die Bibel als Geschöpf an. Denk an die Vögel. Auch Jesus sagt es ja, oder? Denk an die Vögel. Die sorgen nicht, die säen nicht und Gott versorgt sie doch. Und wir machen uns mit Sorgen manchmal so kaputt. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Der Tod. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. Also, Leben bedeutet, ich darf mich des Lebens erfreuen und ich darf mich auch freuen, dass ich im Leben etwas darf bewirken. Und natürlich gibt es zwischendurch Stresszeiten und da müssen wir wahrscheinlich einfach ein bisschen aufpassen, dass sich die Balance zwischen Lebensfreude und Lebensstress einigermaßen stimmt. Im Militär hatte ich so einen Hauptmann. Wir sind, glaube ich, nicht so super Freunde voneinander, aber er hat wirklich etwas Gutes gesagt. Mindestens etwas Gutes. Nein. Er war eigentlich ein guter Hauptmann. Ich habe es einfach... irgendwie... haben wir sie so oft nicht auf die gleiche Bühne gehabt. Auf jeden Fall hat er gesagt, der Mensch ist wie eine Feder. Er ist eigentlich dafür gemacht, dass er zusammengedrückt wird im Stress. Wichtig ist einfach, dass es auch wieder mal nachher gibt. Weil wenn du eine Feder nimmst und du sie immer zusammenpressen und sie bleibt einfach immer zusammengepresst, dann wird sie irgendwann lahm. Und dann bleibt sie einfach so, wie sie ist. Und dann kann sie nicht mehr, kommt sie nicht mehr, dann ist sie nicht mehr dynamisch. Es ist immer wieder wichtig, dass sie wieder loslässt. Und so stelle ich mir das vor, wie da uns der Schöpfer eigentlich daran erinnert hat, du bist ein Geschöpf. Lebe dein Leben mit Weisheit. Tu das Leben auch ein bisschen geniessen als Geschöpf. Und denke aber daran, das Wirken kannst du nur in diesem Leben. Und nachher wirst du mal heimgeholt. Und ich denke, dort kommt dann zum Beispiel Paulus rein, wo man merkt, wo die Frucht wollte bringen, weil er gewusst hat, ja, das ist die Zeit, wo wir eben dürfen Frucht bringen, wo wir dürfen wirken und wo wir auch mal werden, dafür zur Verantwortung gezogen werden. Jetzt, wie kann man das alles vom Neuen Testament her sehen? Da gibt es natürlich sehr viel zu sagen. Ich habe jetzt mir den 1. Timotheus 4 vorgenommen. 1. Timotheus 4, 1-11. Wie passt das zu dieser Aussage oder Aussage im Buch Prediger? Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Wenn jemand im Gewissen gebrandmarkt ist, dann bedeutet das, dass er sein Gewissen dauernd verletzt hat. Und durch das gibt es dann quasi wie Brandwunden. Und das ist ja momentan ein Riesenthema wegen Corona. Und wenn die Haut verbrannt ist, dann ist sie nachher, auch wenn es eine Vernarbung, also ja, gibt es irgendwann eine Vernarbung, also vom Natürlichen auf jeden Fall, und dann ist sie nachher weniger empfindlich. Und wenn ein Mensch sein Gewissen dauernd überfährt, dann wird das Gewissen mit der Zeit weniger empfindlich. Das kann sogar so weit gehen, bis es unempfindlich wird. Und das ist durch den tragischen Zustand von einem Menschen, der nicht mehr weiss, was eigentlich gut und böse ist. Und jetzt kann man sich fragen, wie geht es jetzt weiter? Es fährt ziemlich düster an, oder? Ja, es sind echt da Verbrecher gemeint, die jetzt kommen. Aber es ist etwas Sanftes gemeint. Die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Also der Paulus tut da im 1. Timotheus 4 das Bild zeichnen über diese Zeit von falschen Lehrern, von ihr Lehrern, die im Gewissen gebrandmarkt sind, also unsensibles Gewissen haben. Und er tut sie aber nicht so zeichnen, dass sie nichts mit Religion im Hut hätten, sondern im Gegenteil, er sagt, die sind sehr religiös. Sogar eigentlich extrem religiös. Sie verbieten zu heiraten und sie gebieten sich von gewissen Speisen zu enthalten. Also wenn man da an die katholische Kirche denkt, dann denkt man, oh, das Zölibat, das gibt es schon ziemlich lang und bringt so viele Menschen in Gewissensnot. Ja, vor allem wenn ein Priester, der die sagen wir mal, Gabe von der Ehelosigkeit nicht haben, noch gezwungen werden, ehelos zu leben, dann kann es eben wirklich auch ziemlich schief und schräg rauskommen. Das ist eigentlich gar nicht so weit weg von unserem Erleben. Da sind offensichtlich Menschen gemeint, die extrem sind. Und das kann natürlich schon Eindruck machen. Jetzt, wie kommen wir überhaupt dazu, so extrem zu sein? Okay, man kann sagen, der Paulus, aber schon vor ihm Jesus, haben vom Zölibat geredet. Jesus in Matthäus 19 und der Paulus im 1. Korinther 7. Und der Paulus war schon ein extremer Draufgänger. Und er hat eigentlich den Rat gegeben, wenn er das aushaltet, nicht zu heiraten, dann gebe ich euch den Rat, heiratet nicht, damit ihr ungeteilt Gott könnt dienen, vor allem in einer Zeit von der Verfolgung. Wo ich so wirklich da voll Christ geworden bin, also ja, wirklich mich total entschieden habe, jetzt folge ich Jesus, habe ich mir gesagt, okay, um dich bleibe ledig. Und so hat mich der von kennengelernt. Ich bleibe ledig. Volle Pulle für Jesus. Alles. Und darum kann ich das schon verstehen, dass dann jemand wie, ja, sagt, ja, ich gebe volle Pulle und ich tue nicht heiraten. Habe ich volles Verständnis und finde, ja, ist gut. Aber ich bin jetzt gleich sehr zufrieden, dass ich geheiratet bin. Aber wenn man eben dann das verbietet, dann ist es ein anderer Fall. Wenn jemand das selber so sieht für sich, dass Gott ihn so führt, dann ist es völlig okay. Aber wenn jemand sagt, du musst, dann ist es eben nicht okay. Dann wird es plötzlich ein Gesetz. Oder vielleicht hat man das Gefühl gehabt, Jesus hat ja gesagt im Matthäus 22, die Engel werden nicht mehr heiraten. Und im 1. Korinther 13, 1, da wird so die Gabe, fremde Zungen zu reden, wo im 1. Korinther 12 und 14 das Thema ist, kann man davon annehmen, dass 1. Korinther 13, 1 das als Engelszunge deutet. Engelszungenrede. Also quasi schon jetzt in himmlische Sphäre hineintauchen. Also schon jetzt total geistlich sein. Und überhaupt, den Körper kann man ja auch als minderwertig sehen. Auf jeden Fall haben das sehr wahrscheinlich Korinther so gemacht. Nicht umsonst, sagen sie, nimmt der Paulus Bezug im 1. Korinther 15, 12, dass die einen Korinther gesagt haben, es gibt keine Auferstehung. Da denke ich, wenn man das liest, was, es gibt keine Auferstehung. Ich wäre gar nicht Christ, wenn es keine Auferstehung würde geben. Ich denke nicht, dass die gemeint haben, nach dem Tod sei alles fertig. Sondern dass sie davon ausgegangen sind, ja, die Seele wird weiterleben, die Unsterblichkeit der Seele. Aber wozu eine Auferstehung, die uns wieder einen Körper gibt? Ha, brauchen wir doch nicht. Und wenn der Körper minderwertig ist, dann kann man in zwei Extreme gehen. Im einen Extrem sind wir in unserer Kultur. Wenn der Körper minderwertig ist, dann kannst du mit ihm machen und tun, was du gerade so willst. Zieh dir rein, was du nur willst. Es ist ja nur der Körper. Spielt doch keine Rolle. Und so wird unser Körper in unserer Kultur heute, finde ich, zum Teil behandelt. Da wird umoperiert, da wird gemacht und da. Ja, weil es ist ja nur der Körper. Bei den Schönheitsoperationen oder so Geschlechtsangleichung, es ist ja nur der Körper. Ich staune einfach, ich will niemanden verurteilen, aber ich staune, dass man, wenn jemand sich im falschen Körper fühlt, dass man nicht zuerst probiert, das psychisch anzugehen. Das staune ich, dass man das nicht probiert, zuerst psychisch zu thematisieren. Es ist gut, wenn das gemacht wird, aber zum Teil wird es auch nicht gemacht. Aber es ist ja nur der Körper. Ja, was soll das? Und auf der anderen Seite, also man kann völlig ins eine Extrem hineingehen, und auf der anderen Seite kann man auch in ein anderes Extrem hineingehen. Man kann sagen, okay, wenn der Körper minderwertig ist, dann will ich ihn möglichst abstreifen als Käse. Möglichst mich enthalten von allem. Und das ist eigentlich das Mönchtum, das extreme Mönchtum. Und interessanterweise hat es im 2. Jahrhundert nach Christus, ist beides aufgekommen, die sogenannte Gnosis. Die Gnosis heisst eigentlich Erkenntnis. Und dann hat man eben gesagt, die Erkenntnis vom Kopf, aus dem Geist, um das geht es eigentlich im Leben, und der Körper ist minderwertig. Eigentlich sind wir ziemlich in dieser Kultur. Es geht um die Intelligenz, es geht um den Geist und den Körper. Was der Körper macht, das ist eigentlich, das spielt nicht so eine Rolle. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die einen völlig über die Stränge geschlagen haben, und gefunden haben, das ist ja nur der Körper, und die anderen haben völlige Askese betrieben und haben den Körper abstreifen. Aber eigentlich beiden ist der Grund, die Haltung zugrunde gelegen, dass sie sich gesagt haben, das ist ja nur der Körper. Und die Bibel bejaht unseren Körper. Aber zuerst noch ein bisschen zum Essen. Da kann man sich vielleicht vorstellen, dass man Götzenopferfleisch radikal gemieden hat. Nicht nur, wenn jemand rum war, der Mühe mit Götzenopferfleisch hatte. Oder dass man auch Wein radikal gemieden hat. Da muss ich selber sagen, ja, ich gehöre auch zu denen in der Heilsarmee. Heute bin ich natürlich besser dran, weil heute sagt die Wissenschaft, dass jeder Tropfen Wein eigentlich Gift ist. Das ist natürlich schön, wenn man so etwas liest. Oder? Aber ja, einfach auf eine Art so, radikal gewisse Speisen gemieden hat. Und jetzt, was sagt der Paulus weiter? Er sagt, all das, also heiraten, essen, hat Gott geschaffen. Die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Die Bibel hat ein Ja zur Schöpfung. Die Bibel hat ein Ja zu unserem Körper. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften, jetzt kommt es nur einmal im Neuen Testament vor, das altweiberhaften, aber es ist tatsächlich wörtlich übersetzt. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Da kommt gerade noch weiter das hin, aber ich finde es spannend. Also Gottseligkeit hat die Verheißung vom Leben, vom jetzigen Leben und vom zukünftigen. Nicht nur vom zukünftigen. Wir dürfen jetzt schon leben. Halleluja! Wir dürfen jetzt schon Beziehung leben. Wir dürfen jetzt schon aus Essen geniessen. Unter Verfolgung nach Markus Evangelium. Ja, die leibliche Übung. Was ist eigentlich mit leiblicher Übung gemeint? Die einzige leibliche Übung, die man im ganzen Abschnitt findet, und ich tue ja die Bibel immer probieren, im Zusammenhang zu lesen, wo man in diesem Abschnitt findet, ist nicht irgendwie, dass man ins Fitness geht. Das hat man damals noch nicht gemacht. Aber man hat es ja auch nicht nötig gehabt. Weil man hat sich dauernd bewegt. Heute, wenn wir das lesen, die leibliche Übung, denkt man, ja, ich war schon lange nicht mehr im Fitness. Ich war schon lange nicht mehr joggen. Weil wir wissen, wir haben eine Zivilisationskrankheit namens zu wenig Bewegung, namens zu viel Sitzen. Und wir müssen dieser Zivilisationskrankheit entgegenwirken. Darum kommt das bei uns, denke ich, noch ganz anders an. Aber damals war das kein Thema. Da hat man sich bewegt. Niemand musste sagen, sollst du wieder mal ins Fitness gehen oder so. Oder was, du hast wieder Rückenweh, ja, musst vielleicht mal etwas machen. Ich denke, so Sprüche hat man gar nicht gekannt. Weil das Leben ist dauernd mit Bewegung verbunden gewesen. Also die leibliche Übung jetzt in dem ganzen Abschnitt, ich kenne nur, dass ich das leibliche Übung zu verbieten, zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Das sind leibliche Übungen. Zölibat ist eigentlich eine leibliche Übung. Sich von gewissen Speisen zu enthalten, ist eine leibliche Übung. Und ich denke, der Paulus sagt da, du, also wenn man verbietet zu heiraten, dann ist das nicht heilig, sondern eigentlich unheilig. Und eigentlich ist das eine altweiberhafte Fabel, sprich, das ist ein Märchen. Wenn jemand dann irgendwie sagt, ja weißt, durchs Heiraten komme ich in ganz andere geistliche Sphäre, nicht zu heiraten, Entschuldigung, komme ich in ganz andere geistliche Sphäre. Ihr Lieben, das ist einfach ein Märchen. Der Paulus sagt das an keinem Ort. Obwohl er ein überzeugter Junggeselle war. Er hat es geraten, wegen der Verfolgung, dass man dann eben nicht zweigeteilt ist und dass man sich ganz kann auf Gott ausrichten kann. Okay, er sagt, wenn du nicht geheiratet bist, dann kannst du dich noch mehr auf Gott konzentrieren. Das stimmt, das sagt er. Aber er behauptet nirgendwo, dass er wegen dem irgendwie in höhere geistliche Sphären gekommen wäre. Und auch wenn man gebietet, dass man gewisse Speisen nicht sollte essen oder gewisse Sachen nicht sollte trinken, dann denke ich auch, ja, das kann wirklich auch übertrieben sein, das kann ein Märchen sein. Ich werde wegen dem nicht geistlicher. Ich bin nicht geistlicher, weil ich kein Wein trinke. Jemand, der Wein trinkt und mit dem richtig umgeht, der ist kein bisschen schlechter. Nicht das Mühe. Und dann geht es so weiter. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Gott will alle Menschen retten und ich denke, er rettet manchmal. Also er redet vielfach Menschen auch in Notsituationen. Und wenn dann die Menschen nachher sich ihr Leben Gott anvertrauen, dann werden sie gläubig und dürfen Gottes Rettung noch in einer ganz anderen, neuen Dimension, geistlichen Dimension erleben. Ja, also ich plädiere dafür, dass wir ein Ja haben, zu dem irdischen Leben, weil Gottes Rettung und Gottes Güte offenbart sich schon jetzt in diesem jetzigen Leben. Wir dürfen das Leben geniessen als Geschöpf Gottes. Wir dürfen wissen, wenn wir Vögel hören, pfeifen, ich bin auch ein Geschöpf Gottes. Vielleicht sich selber ein bisschen prüfen, mache ich mein Leben selber kaputt durch Sorgen? Könnte ich da noch mehr Sorgen abgeben? Manchmal gibt es sorgenvolle Phasen. Irgendwann ist wichtig, dass es wieder ein bisschen weniger sorgenvoll wird. Und dass wir einfach so wirklich Lebensfreude dürfen haben, so in dieser Gewissheit, in dieser Haltung, Gott ist gut. Schon hier, im Hier und Jetzt ist Gott gut. Da manchmal ein bisschen unter Verfolgung, das haben wir jetzt noch nicht so, Gott sei Dank, aber in der Ewigkeit noch auf eine ganz andere Art und Weise, in einer ganz anderen Dimension. Ich bete. Herr Jesus, wir sagen dir von ganzem Herzen danke, dass du das Leben bejahen tust, dass wir ein heiliges Buch haben, das das Leben bejaht und das ein Ja zu der Schöpfung hat. Auch wenn es eine gefallene Schöpfung ist, hast du die Schöpfung immer noch lieb und du versorgst die Schöpfung, Vater im Himmel. Und wir sagen dir danke, dass wir Geschöpfe sind und auch von dieser Versorgung als Geschöpf dürfen das geniessen, dürfen mit dem rechnen und dass wir durch Jesus Christus noch eine ganz andere Rettung uns bewusst sein dürfen. Danke, dass du das Gute, wo wir da probiert haben, anzuschauen, was von dir ist, dass du uns das bewahrst und dass wir dem noch mehr Gewicht geben dürfen in unserem Leben. Amen. Also in meiner nächsten Predigt probiere ich dann weiterzufahren. Und ich möchte aus Epheser einen Segen sprechen und bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, samt Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr gerettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, auf dass er in den darauffolgenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erzeigte, durch Güte gegen uns in Christus Jesus. Ja, und so tun wir uns dir anvertrauen, Herr Jesus. Wir sagen dir Danke, dass wir durch dich die Güte Gottes ja so richtig dürfen, uns vergegenwärtigen. Und wir wollen sie auch wirklich geniessen und wir möchten sie weitergeben und wir möchten noch viel mehr sie entdecken in unserem Leben und sie freisetzen im Leben von anderen Menschen. Und so tun wir uns dir anvertrauen für die kommende Woche und sagen dir Danke, dass du uns führst, leitest und bewahrst. Amen. Amen. Dann dürfen wir gerne Kaffee nehmen, miteinander auch reden, vielleicht auch austauschen über die vergangene Woche, über die Bibelwort, die wir da probiert haben, durchzunehmen. Und nachher haben wir dann ein kanadisches Buffet, wo wir dann parat machen tun. Und das wird dann mit den neuen Tischen sein. Oder, Reis? Stimmt das? Ja, super. Gott befohlen.